Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
Preis dem Herrn. Ich möchte heute anknüpfen, aus praktischen Gründen, an die Predigt von vorletzten Sonntag, also nicht von diesem Sonntag, wo es ging über eine bestimmte Art des Lobpreises. Ich möchte gar nicht groß darüber reden. Wenn du es noch nicht gesehen hast, möchte ich dich ermutigen, zumindest die erste 80% von der Predigt anzuschauen, noch ein bisschen länger. Da sind viele wichtige Dinge drin. Wir haben festgestellt, es gibt verschiedene Arten von Lobpreis und es gibt auch verschiedene hebräische Worte. Eines davon ist Tehila und das bedeutet eine spontane Ausdrucksform oder das kommt in verschiedenen Stellen vor. Unter anderem singt dem Herrn ein neues Lied. Den Herrn spontane Lobopfer zu geben, spontane Gebete, spontane Ausdrucksformen, nicht vorbereitet, nicht durchstudiert, nicht einstudiert, nicht das, was du 20 Mal schon seit 15 Wochen sagst, sondern das, was dein Herz neu hervorbringt. In diesem Lobpreis wohnt Gott. Die Bibel sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und das Wort, was hier steht, ist Tehila. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist verheißen auf dieser Form des Lobpreises, des Ausdruckes, was ihm gehört. Und es ist auch in 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 22, glaube ich, ist es, wo geschrieben steht, dass das Volk Gottes in großer Bedrängnis war. Die Feinde waren wieder mal weit mehr als die Hebräer, als die Israeliten. Und Gott gibt durch seinen Propheten den Auftrag, sie sollen keine Angst haben, sie sollen hingehen und steht und seht die Rettung des Herrn. Und Josaphat, der gesegnete König, gibt seinem Volk den Auftrag, geht voran und sendet die Sänger und die Musiker voraus der Armee. Und dann haben sie gepriesen. Denn der Herr ist gut und seine Gnade währt ewig. Und dann hat der Feind den Hinterhalt gelegt und die Feinde haben sich begonnen, selber zu vernichten. Und auch dieses Wort, was hier steht, ist Tehila. Und ich werde heute der Reihe nach, so der Herr will, aber ich glaube, ich komme heute gut durch, ich glaube es einfach im Geist, dass wir dass einige sehr gute, wichtige Nuggets weitergeben als Anschluss an die Predigt von letztem Mal. Möchtest du es hören? Okay, schlag mal auf Hebräer 5, Vers 13. Wir starten ganz woanders, aber das gehört alles zum Thema. Hebräer 5, Vers 13. Amen. Und da heißt es, denn jeder, der noch Milch, und hier geht es um die Predigt und um die Reife der Gemeinde. Okay, und Milch steht hier für eine Lehre für diejenigen, die die Bibel noch nicht so weit kennen. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede oder richtiger Predigt unkundig, denn er ist ein Unmündiger oder ein Unreifer. Vers 14. Die feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung, sag mal Gewöhnung, geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Die feste Speise, oder das heißt Wort Gottes, Predigt mit Fundament, die fest, nicht Milch, die Anfangsgründe, da kannst du dann zu Hause weiterlesen im nächsten Kapitel, das ist ja gleich am Ende von Kapitel 5, in Kapitel 6 geht es weiter, was die Anfangsgründe sind, was die Milch ist und je nachdem, wer es geschrieben hat, Hebräerbrief, kann auch sein, dass es nicht Paulus war, tendiere ich sogar mehr dazu, dass es nicht Paulus war, aber auf jeden Fall der Schreiber schreibt hier, die feste Speise ist für Erwachsene. Und das heißt geistlich Gereifte, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben. Zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Pass auf, wir brauchen es, mein Freund und ihr, die online zuschaut, wir brauchen es, Gewöhnung in den guten Dingen. Wir brauchen gute Gewohnheiten. Wir brauchen nicht nur viel Wissen, nicht nur Freisetzung, Befreiung, Salbung, Handauflegung, Gegenwart Gottes, eine gute Predigt, eine gute Gemeinschaft, ist alles wichtig. Aber damit du in dieser Zeit, in diesem Land und in dieser Gemeinde deine Berufung erfüllst, brauchen wir gute Gewohnheiten. Wir brauchen, dass wir die richtigen Dinge immer wieder tun. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Das ist das Geheimnis eines starken Christen. Gute Dinge immer wieder tun. nicht mal begeistert sein, 4 Wochen lang, weil wir eine Predigtserie über dieses Thema haben, weil du im Hauskreis darüber, weil du eine Challenge hast, du klingst dich ein in irgendeine WhatsApp- oder Trema-Gruppe, sagst, jetzt bin ich auch dabei, 2 Monate und so. Nein, 2 Monate ist schon mal gut, wenn du dabei bist, weil dann hast du eine echte Chance, dass es zur Gewohnheit wird. Aber wenn wir am Anfang erstmal 1-2 Wochen dabei sind und wir finden das gut, dann haben wir viel Motivation, Begeisterung, das alles gut und richtig. Aber es kommt der Moment, wo deine eigene Motivation nicht mehr dein Triebfaktor ist. Das, was dich nach vorne pusht. Wo deine eigene Initiative, wo dir einfach die Lust fehlt. Die Motivation nicht da ist. Wo du am Morgen aufstehst und deine Motivation schläft noch. Wo du einfach, du möchtest das Richtige tun, aber irgendwie ist deine Kraft noch auf dem Klo sitzen geblieben und der Chef sagt, Frau Müller, wo sind Sie denn? Und du denkst, oh. Und da, du brauchst gute Gewohnheiten für viele Dinge, aber auch für das Thema heute. Diejenigen, die gewohnt, pass auf, diejenigen, die das Richtige tun und es immer wieder tun, das richtige Essen, das richtige geistlich Essen, ich rede jetzt nicht vom geistlichen Nahrung zu uns nehmen, das richtige Anwenden, die richtigen Dinge umsetzen, das Wort Gottes benutzen, im Gebet, in der Anbetung. Heute geht es ja weiter auch über Anbetung. Gute Gewohnheiten kultivieren. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel für uns. Deshalb treffen wir uns Dienstag. An einem Tag, wo die anderen alle arbeiten. Wo viele Christen sagen, ich kann gar nicht so lange bleiben, weil ich muss morgen wieder in die Arbeit. Gute Gewohnheiten bedeutet, du säst. Du säst jeden Dienstag. Am Dienstag, wo du dich gut fühlst, am Dienstag, wo es dich nicht gut fühlt. Dienstag, wo dein Hintern zwickt, wo alles gut läuft, wo die Sonne scheint, wo der halbe Tornado losbricht, wo dein Auto fährt, wie wenn es ganz neu wäre, wo dein Auto nicht fährt, wie wenn es uralt ist. An jedem Gewohnheiten sind nicht... Ist jemand da? Ich predige das jetzt auch für mich selber. Gewohnheiten bedeutet, du machst es nicht von deinen Umständen abhängig. Nicht von der Unterstützung. Nicht von deiner Lust. Nicht von dem Vibe in der Gemeinde. Oh, Pass auf, Wachstum und Reife kommt durch die richtige Gewohnheit. Nämlich sich regelmäßig im Geist zu bewegen. Das ist die wichtigste Gewohnheit. Also, das ist eine der wichtigsten Gewohnheiten, dass das, was du tust, dass es im Geist ist und nicht im Fleisch. Weil wir haben so viel, ich rede ja hier zu Christen, wenn du uns noch nicht so oft kennst, der Dienstagabend ist mehr für Christen, bereits Wiedergeborene, die das Evangelium schon kennen. Alle anderen sind genauso willkommen, aber das ist zielgruppenmäßig für Leute, die schon einiges wissen. Ist kein Glaubensgrundkurs, obwohl du kannst gern zuhören, du wirst viel lernen, auch wenn du noch neu bist. Aber weißt du, wir wissen sehr viel, das und das, wir haben das Vaterunser gehört, das ist ja eigentlich ein Blueprint, eine Blaupause, ein Bauplan für ein Gebet, das ist kein ABC-Auswendig-Lerngebet, das ist Prinzipien, wie man betet. Und wir wissen so viele Dinge über Gemeinde und dies und jenes, aber wir müssen lernen, dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Und das muss nicht nur hier oben sein und alle 3 Wochen mal der Fall sein, du solltest keinen Tag gehen, wo du nicht im Geist wandelst, wenigstens einen Großteil der Zeit. Natürlich fallen wir alle immer wieder mal ins Fleisch. Aber das ist etwas, was wir selber hassen sollen, was wir aus dem Weg gehen, wo wir besser werden und nicht um uns den Himmel zu erkaufen oder die Liebe Gottes zu verdienen, sondern damit wir auf der Erde die Zeit besser verbringen, gesegneter herrschen können, damit wir versetzt sind an himmlische Orte, auf Erden herrschen. Okay? So, lass uns weitergehen. Das war der erste Punkt, Gewohnheit. Und Geist, Fleisch, auf diesem Punkt bleiben wir heute länger. Aber der zweite Punkt, den ich das sagen möchte, in Bezug auf Lobpreis heute, schlagen wir auf 1. Petrus 2, Vers 9. Lobpreis ist ein priesterlicher Dienst. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir haben das ja heute schon gelesen, gehört. Der Heilige Geist hat es der Diener schon gezeigt. Wir sind Priester. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Amen. Wir sind nicht nur Könige, um zu herrschen. Wir sind nicht nur Söhne und Töchter Gottes. Wir sind nicht nur Gesandte. Wir sind nicht nur der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind nicht nur Botschafter an Christi Stadt, wandelnde, mobile Tempel des Heiligen. Wir sind auch Priester. Und ein Priester hat Aufgaben. Ein Priester hat die Aufgabe, Opfer zu bringen. Also ich gehe jetzt ins Alte Testament zurück, aber bildhaft ist das Alte Testament für das auch ein Abbild, was wir im Neuen Testament leben und lernen. Bist du da? Also wir sind nicht nur Könige. Königtum steht für apostolische, für Machttaten, für Autoritätsausübung, für Herrschaft, für Reichtum, geistlicher Reichtum. Königtum steht für die Ausbreitung des Reiches Gottes im Neuen Testament. Priestertum steht für das Eintreten vor Gott oder für Gott in einen priesterlichen Dienst. Ist dir klar, dass du hier bist, um Priester zu sein? Priester haben im Alten Testament die Aufgaben, Opfergaben im Heiligtum und im Tempel darzubringen, und zwar regelmäßige Opfer. Gewohnheit. Regelmäßige Opfer. Priester bringen Opfer. Könige herrschen. Könige gehen raus und evangelisieren. Ich rede jetzt geistlich übertragen. Könige nehmen das Land ein, die Herrschaft. Priester wissen, wie man betet. Priester wissen, wie man Opfer bringt. Priester wissen, wie man in den Riss tritt. Seid ihr da? Ja. Wir sind eine apostolische Gemeinde und ich rede nicht davon, dass wir Apostel uns nennen, sondern die Salbung des Reiches Gottes, des Voranschreitens. Aber wir haben und wir wollen und wir brauchen priesterliche Salbung, damit wir die Aufgabe Gottes erfüllen, weil wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind nicht, was wir sein wollen. Deine Berufung, meine Berufung ist keine Wunschliste. Es gibt vor Gott keinen Gabentest. Oh, I shouldn't have said it. Also es gibt ihn, es ist okay, du kannst ihn machen. Aber Gott fragt dich nicht nach deinen Gaben, wenn er deine Berufung ausspricht. Gott sucht noch gar nicht mal. Es kann sein, ich habe das heute oder gestern von einer lieben Bekannten, die wir in Amerika vor einem halben Jahr kennengelernt haben, ich glaube diese Colette Tocho, die hat geschrieben, manchmal ist deine Berufung nicht deine Leidenschaft. Es ist dein Auftrag. Und dann kostet dich das etwas, aber Gott gibt manchmal Berufungen, die uns nicht so leicht fallen. Ich sage nicht, dass unser ganzes Leben mühsam ist, aber du kannst nicht deine Berufung aussuchen, was mir am besten gefällt. Und deshalb haben wir in dieser Gemeinde ein Prinzip. Wenn du eine Berufung fürs Gebet hast und voller Feuer bist und betest, Amen, mach weiter, dann schicken wir dich zu den Evangelisten. Und wenn du Evangelist bist, ich habe mehrere hier, und wenn du Evangelist bist und du evangelisierst und bist herrschen, Königtum, Land einnehmen, dann schicken wir dich zu den Betern, damit du lernst, wie man betet. Weil ich habe festgestellt, dass die Leute, die hier und feiern, boom, pa, schasa, die sind auf der anderen Seite so wie so die geistlichen kleinen, die Eichhörnchen. Die laufen rum und so ohne Herrscher. Aber du musst lernen, die Substanz in jedem Bereich der göttlichen Berufung zu erlangen. Und ich hoffe, ihr, die ihr heute nicht in diesem Raum seid, ihr hört mich genauso gut wie die hier sind. Klopf mal an die Tür hier vom Kinderdienst, also an die Wand hier, wenn du weißt, was ich meine. Königliches Priestertum. Okay, Priester haben die Aufgabe, Opfer zu bringen. Hebräer 13, Vers 15, nur kurz als Referenz. Durch Christus, lasst nun uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also wir opfern ja nicht mehr Tiere, Stiere oder auch irgendetwas Natürliches. Im Neuen Testament ist das Opfer zur Errettung ein für alle Mal Jesus Christus. Das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha, ein für alle Mal, es ist vollbracht. Die Gnade ist bereits da. Durch unsere Opfer erkaufen wir nichts mehr. Durch unseren Priester, also die Errettung, die Erlösung, weder für uns noch für andere. Wir opfern nichts mehr auf dem Altar der Errettung. Aber wir opfern unsere Lobopfer Gott. Amen. Anscheinend schlafen die drüben. Come on, ich habe Das ist bei uns, ich sage das nur, das ist bei uns so eine kleine Gewohnheit hier. Wir interagieren durch die Wände, so ganz oldschool, kurz nach Rauchzeichen. Das war die Kommunikationsform nach dem Rauchzeichen. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und jetzt kommt es auf uns an. Wir sind Priester und wir haben den Dienst, dem Herrn Lobpreis zu bringen. Das ist nicht nur für uns. Das ist nicht nur zur Vorbereitung der Predigt. Das ist nicht nur, damit die Gemeinde sich wohlfühlt. Das ist nicht nur, damit du gesegnet wirst. Oder ich. Der Priester tut das nicht, um selber gesegnet zu werden. Ein Priester tut seinen Dienst. Er tut Fürbitte. Er tritt ein. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung. Ich gehe heute ein bisschen schneller vorwärts, weil ich möchte noch in praktische Dinge kommen. Okay? Ist das okay für euch? Weil die Priester so einen wichtigen Auftrag haben, jetzt, Halleluja, weil die Priester so einen wichtigen Auftrag haben, können sie nicht leben wie alle anderen Menschen. Im Alten Testament gab es 12 Stämme. Sag mal 12. Das sind viele. Ich meine, Jakob hat richtig Söhne gehabt, gell? 12 Söhne? Cool. Das war eine andere Zeit. Ihr Mütter und vor allem ihr Väter. Klammer auf, kurzer Exkurs. Du möchtest eine gesalbte Frau heiraten und dann hast du so eine Wunschvorstellung, du musst 5 oder 6 Söhne kriegen. Du erziehst mal einen. Und du bist auch keine Frau und keine Mutter. Wenn du dann in die Arbeit gehst, das ist nicht so easy. Die hatten damals Jahrzehnte Zeit. Die haben auch nicht das Gleiche, wie wir heute haben. Die haben nicht den, also nur mal so. Damit, wenn du dann eine Vision entwickelst für 12 Söhne, bedenke, dass das einen Preis kostet. Nur mal so. Für eure zukünftige Familienplanung. Aber nichtsdestotrotz, es waren 12 Stämme. Und im Übrigen heißt das für einige von euch, die eine Berufung vielleicht, sage es nicht, aber vielleicht fürs Ledigsein haben, dass Gott sagt, die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als derer, die den Mann hat. Das ist ein prophetisches Wort für die geistlichen Söhne. Also auch wenn du nur einen Sohn oder gar keinen oder 3 hast, dann kannst du trotzdem 300 geistliche Kinder haben. Und das ist viel wichtiger, weil so viele Söhne auf der Erde kannst du gar nicht in die Welt setzen, wie Gott möchte, dass du geistliche Kinder hervorbringst. Punkt. Wow, jetzt haben wir es nochmal abgerundet hier. Halleluja. Ja, das ist übrigens die Predigt ganz für sich alleine. Der Feind möchte geistliche Abtreibung machen, weil der Geist in dieser Welt ist gegen Kinder kriegen, ist Geist natürliche Abtreibung, die Kinder zu töten, bevor sie auf die Welt kommen, geistliche Abtreibung, das Volk Gottes so viel mit sich selber zu beschäftigen, dass sie keine geistlichen Kinder bringen. Weil ihr Lebensstil so viel für sich selber beinhaltet, dass sie keine Kinder mehr haben können. Das ist übrigens ein Grund, weshalb viele im Natürlichen abtreiben, weil sie sagen, okay, ein Kind, das wird mir jetzt mein ganzes Leben, meine Karriere, meine Pläne, meine Zukunft, das kommt mir unangenehm. Ist nicht bei allen so, aber es gibt eine große Anzahl von Männern und Frauen oder nur Frauen oder wie auch immer, manchmal treffen beide die Entscheidung, manchmal trifft sie nur die Frau. Ich persönlich glaube, beide Erzeuger, der Erzeuger und auch die Frau, sollten die Entscheidung treffen, ein Kind nicht abzutreiben, sage ich jetzt mal, bis auf wenige medizinische Ausnahmen, da spricht man auch nicht von Abtreibung, da muss das Leben der Mutter retten vielleicht oder sowas. Aber wir als Christen haben immer noch das Gebet. Aber das ist ein ganz anderes Thema, will ich nicht rein. Aber ein Geist der geistlichen Abtreibung ist trotzdem da, die das Volk Gottes so leben lässt, dass die eigenen Vorstellungen nicht angetastet werden, weil Kinder bekommen kostet Kraft. Alle Mütter sagen mal Amen. Ja, hier hinten, gell? Die kleine Kinder jetzt haben, die schon große Kinder haben, sagen auch mal Amen. Ja, ein paar von euch. Pass auf, es kostet Energie, es kostet einen Teil deines Lebens, es kostet einen Teil. Du hast am Ende von 2025, wer von euch ist ledig? Okay, geh mal am Ende von 2025 zu einer Mutter in dieser Gemeinde und frag sie mal, haben dich deine Kinder dieses Jahr gekostet? Einfach nur ganz kurz, je nachdem, wie tief du fragen willst oder nicht. Aber die Wahrheit auf diese Frage, die Antwort wäre, es hat mich Kraft und Zeit gekostet, die ich nicht mehr zurückbekomme. Aber die will ich auch nicht, weil ich habe sie meine Kinder gesät. Aber dieses gleiche Prinzip kannst du anwenden für geistliche Kinder. Und du musst es anwenden für geistliche Kinder, sonst wirst du keine geistlichen Kinder bekommen. Weil geistliche Kinder, sprich Verantwortung über Menschen oder Jüngerschaft oder Bekehrungen oder Hauskreise. Es gibt viele Leute, die haben irgendwelche Wünsche, Leuten zu dienen, einen Hauskreis zu leiten oder sogar Gruppen zu starten. Das ist eine große... Ich hatte jemanden in der Gemeinde, der reinkommt, der hat in den ersten 4 Wochen, ich unterhalte mich mit den Leuten, gesagt, was ist denn dir auf dem Herzen, was siehst du? Ja, ich möchte mal Apostel werden. Sagen, oh, okay. Oder er hat sogar gesagt, ich glaube, das ist eine Berufung. Ich habe... Zu diesem Zeitpunkt konnte ich es nicht sehen, aber ich habe gesagt, gut, wenn das dein Ding ist, dann kann ich dir nur eins sagen. Das ist eine wichtige und gewichtige Aufgabe. Da brauchst du viel Zubereitung. Und die Zubereitung war auch schwierig. Sag jetzt mal nichts weiter dazu. Bleib mal beim Priestertum. Priestertum bedeutet, du gibst dein Leben oder deine Zeit, deine Kraft für jemand anders. Für den Gott, den du dienst, aber auch für die Menschen, für die du Priester bist. Wisst ihr, dass wir als Gemeinde des Neuen Testaments im Priestertum nicht nur für uns leben, sondern unser Priestertum bedeutet einzutreten für die noch nicht Erretteten der Welt. Egal aus welchen Kulturen und Nationen, aber in Deutschland ist ja nicht nur mehr, also das geografische staatsbürgerliche Deutschland hat ja viele ethnische Nationen inzwischen, kommen ja immer mehr. Und bevor wir uns hier die Köpfe einschlagen, was wir darüber denken, ich habe auch die Meinung, dass solange der Himmel Einwanderungsgrenzen hat, sollte jedes vernünftige Land auch vernünftige Grenzen haben, wie viel dann kommen dürfen. Aber Tatsache ist, wenn die Leute da sind, und ich rede jetzt nicht wie Merkel, ja, jetzt sind sie nun mal da, sondern ich sage, wir als Christen sollten sagen, ja gut, jetzt sind sie da, lass sie uns evangelisieren. Lass uns das Wort Gottes, lass uns das Beste draus machen, aber trotzdem politisch auch eine Meinung haben und eine Stimme erheben. Absolut okay. Wir sollen alle Leute lieben. Lasst euch nicht dazu hinreißen, Fremde zu hassen. Wir müssen keine Terroristen lieben, also wir sollen sie lieben, aber wir sollen die nicht machen lassen, was sie wollen. Da gibt es Grenzen und wir beten, dass die Polizei durchgreift. Amen. Jetzt bin ich auf der Schiene, aber jetzt bleibe ich dabei. Es ist gut, dass Ordnung herrscht. Gesetzlosigkeit ist ein Zeichen der Endzeit des Antichristen. Er ist der Mann der Gesetzlosigkeit. Okay, Priestertum. Wir müssen wohlgefällige Opfer vor Gott bringen. Holy Ghost. I'm trying. Staying on course. Also, du bist ein Priester. Wer von euch ist gemeint? Die meisten. Halleluja. Wenn ich dann danach bei Pixen ansage, schläfst du? Das ist für Christen. Wir sind alle Priester. Jetzt kommt es darauf an, dass wir unseren Dienst gut tun. Dass wir einen würdigen Priesterdienst tun. Und dafür gibt es Voraussetzungen. Die Priester mussten sich selbst reinigen. Die konnten nicht einfach hingehen in der Jeans. Sagst du, aber du hast doch selber eine Jeans an. Ja, weil diese Jeans disqualifiziert mich nicht für den priesterlichen Dienst. Weil mein geistliches Gewand sieht nicht aus wie meine Jeans. Komm gleich dazu. Aber Gott im Alten Testament musste das äußere Kleid stimmen. Da musste die Hände gewaschen sein. Die mussten sich reinigen am Körper, absondern, sich waschen, unbefleckt halten und dann konnten sie in den Dienst, in das Heiligtum hineingehen und der Hohepriester in das Allerheiligste. Okay? Lies mal und damit du das weißt, und damit du das für dich selber merkst, 2. Mose oder Exodus, Kapitel 30, ab Vers 17. 2. Mose, Kapitel 30, Vers 17. Und ich lese, der Herr redete zu Mose und sprach, stelle ein bronzenes Becken oder Waschbecken und sein bronzenes Gestell hin zum Waschen. Da stelle zwischen das Zelt der Begegnung, das ist das Heiligtum und das Allerheiligste, und dem Altar, tue Wasser hinein. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände und ihre Füße darin waschen. Wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Oder wenn sie am Altar herantreten zum Dienst, um für den Herrn ein Feueropfer als Rauch aufsteigen zu lassen, dann sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Amen. Das heißt, Gott stellt ein Waschbecken in dem ganzen Bereich der Stiftshütte, das nur für die Priester da war. Und Aaron und seine Söhne sind das ganze Geschlecht der Priester. Das war nicht nur die Familie. Mit Aaron hat das Priestertum begonnen. Der ganze Stamm Levi wurde zu den Priestern. Also nicht alle aus Levi waren Priester, aber Priester waren nur aus Levi. Also viele aus Levi waren Priester. Das waren die Leviten und die Priester. Versteht ihr das? Die Leviten waren die Sänger. Ah, wir sind heute bei Lobpreis. Die Leviten waren die Sänger, die David eingesetzt hat. Und die Priester waren die, die Opfer gebracht haben. Und für die Opferbringer, für die Priester galt eine Vorschrift. Das war nicht, ja, ich habe so meinen Stil. Nein, du musstest dich reinigen. Bevor dein Opfer aufsteigt als wohlgefälliges Opfer, musste der Priester gereinigt sein. Oh, und jetzt kommen wir heute zu einem interessanten Punkt. Hört ihr zu? Nicht nur das Opfer musste passen. Das Opferlamm, das Einjährige, sauber, das beste Lamm, ohne Makel, ohne Fehler. Nicht nur das Opfer musste richtig sein, der Priester, der es darbringt, musste gereinigt sein. Okay, und jetzt springen gleich ins Neue Testament. Wir sind Könige und wir bringen Opfer. Stimmt das? Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir bringen lebendige Lobopfer. Unser Opfer hat das Ziel, die Herrlichkeit Gottes freizusetzen, Gott zu segnen. We bless the Lord. Wir erheben ihn. Wir machen ihn groß als Gemeinde und ich hoffe bei dir zu Hause auch. Das Volk Gottes hat auf dieser Erde viele Aufgaben, aber heute sprechen wir auch über den Lobpreis. Wir sprechen über die Aufgabe und das ist eine Aufgabe. Es ist kein Hobby. Es ist keine Berufungsfrage. Es ist ein Auftrag. Wir sollen Gott groß machen, nicht nur nach meinem Frömmigkeitsstil. Ich hatte vor vielen Jahren ein Gespräch mit einem jungen Pastor. Also ich war damals noch jünger. Also wir waren ein Jugendpastor. Und er hat mir dann erklärt, wir haben uns unterhalten eine bestimmte Sache. So sagen, ja, ich habe kein Problem, wenn einer woanders hingewollt ist, dann geht er dahin oder in die Gemeinde oder auch in die Kirche. Was halt seinem Frömmigkeitsstil entspricht. Und ich habe mir da damals, ich wollte auch nicht groß diskutieren, das war auch überhaupt nicht der Punkt. Aber ich war nicht der gleichen Meinung, weil ich glaube, dass der Auftrag ist keine Frömmigkeitsstilfrage. Die Art, wie wir anbeten, die Art, wie wir beten, die Art, wie du Gott nachfolgst, ist keine Stilfrage. Heiligkeit ist keine Stilfrage. Absonderung ist keine Frage des Frömmigkeitsstils. Und deshalb antwortet Gott auch nicht auf jeden Stil, sondern auf reine Herzen. Amen. Okay, lass uns ein bisschen weitergehen. Wir müssen uns reinigen, das habe ich gerade gesagt. Wenn wir Gott Lobpreis bringen, dann ist wichtig, dass wir uns von den Dingen des Alltags, Unheiliges, Nichtigkeiten, die Dinge der Welt reinigen. Wenn du hier reinkommst, oder ich, wir haben die Aufgabe, uns zu reinigen. Wenn du zu Hause in die Gegenwart Gottes kommst, du darfst immer kommen, wie du bist. Aber erwarte nicht, dass Gott auf jeden Dreck seine Herrlichkeit fallen lässt, sondern komme zuerst durchs Kreuz. Sag, Heiliger Geist, wasche mich. Du hast gestern Abend geflucht oder negativ geredet, hast was angeschaut, was du nicht anschauen solltest, hast dich geärgert über den Arbeitskollegen, hast deine Frau, deinen Mann schlecht angeredet, was auch immer. Vielleicht hast du geklaut, hast eine Arbeit was mitgehen lassen. Ja, nur eine Kleinigkeit. Ja, die anderen nehmen ganz viel mehr mit. Ja, ihr schüttelt alle den Kopf, seid ihr berufstätig? Ihr seid wahrscheinlich Handwerker. Aber das ist in größeren Firmen gang und gäbe, dass Leute Werkzeug mitgehen lassen. Einfach so mal, dass in der Beschaffung wieder neu beordert wird und dann verschwindet halt eine Zange. Wollt schon mal eine Wasserpumpenzange haben? Oder irgendwas anderes. Das sind alles Sachen, die für die Welt normal sind, aber für Christen nicht. Und vielleicht ist es noch nie aufgefallen, der Heilige Geist zündet heute ein Licht an. Da musst du dich reinigen. Und wenn du dich geärgert hast über einen Bruder und Schwester, über irgendeinen Leiter, und ich sage nicht, du sollst nicht nachdenken, deine eigene Überzeugung haben. Amen. Aber Ärger und Anstoß ist Sünde. Und dann kannst du nicht mit Anstoß kommen. Du kannst kommen, wie du bist. Aber Gott wird seinen Segen nicht fallen lassen. Wir müssen uns reinigen. Und dazu muss ich sagen, ja, ich will. Auch wenn du noch nicht verheiratet bist. Das ist nicht nur für Hochzeit gedacht. Wenn der Heilige Geist sagt, möchtest du in meine Gegenwart kommen? Ja, ich will. Bedeutet, nicht reinigen lassen. Wir sind keine Touristen im Heiligtum. Wir sind nicht Besucher im Tempel. Wir sind Priester. Das ist wichtig zu verstehen, weil viele Christen kommen als Besucher in die Gemeinde. Unverbindlich wie Gäste. Unverbindlich in den Tempel. Schau mal alles an, diese Gemeinde. Ich habe schon 15 Gemeinden in den letzten 2 Jahren durchgeschaut. Du bist ein Sightseeing-Tourist im Tempel Gottes. Gott sagt, du solltest ein Priester sein. Bringe dein Opfer mit der Vorbereitung eines Priesters. Amen. Das Opfer wird nicht die gleiche Wirkung haben, wenn es mit ungereinigten Gedanken und Haltungen dargebracht wird. Du kannst den besten Song singen, das beste Opfer bringen. Im Alten Testament könnte man sagen, du kannst das beste Lamm bringen, das Beste. Du sagst, oh, das war richtig teuer. Vielleicht bringst du richtig ein Opfer in unseren Opferkorb und denkst, ich gebe da wirklich viel. Aber in deinem Herzen ist vielleicht trotzdem Bitterkeit. Sagst du dir, oder Stolz. Wenn die Haltung nicht passt, kann das Opfer total gut sein, aber der Priester ist nicht gereinigt. Das war vor Gott nicht der Priesterdienst, der Wohlgefallen hervorgerufen hat. Kannst du das verstehen? Die Gegenwart Gottes wird von einem nicht gereinigten Gefäß nicht genauso angezogen, attracted, wie von einem gereinigten Gefäß. Versteht das? Wir werden das öfter sagen, wenn du uns öfter zuhörst. Die Gegenwart Gottes kann man nicht produzieren, die kann man nicht hervorbringen, die muss attracted werden. Die Gegenwart Gottes wird angezogen von einer Gemeinde, die in der richtigen Haltung dem Herrn Lobopfer, Dank, was auch immer, Dankopfer, Lobopfer, Lobpreis in der richtigen Haltung bringt. Und dann antwortet Gott mit seiner Gegenwart. Aber wenn unser Herz nicht stimmt, dann kann das Opfer noch so groß oder mühsam sein. Okay. So, und jetzt gehen wir ein Stück weiter. Ich gehe heute wirklich zack, zack. Man könnte über viele dieser Punkte lange reden. Es wäre auch alles gesegnet. Vielleicht machen wir eine Maxi-Version von diesem Teaching. Der Weg in die Gegenwart Gottes und der Weg zu echter Tiefe und spontaner Anbetung. Amen. Interessiert es dich? Fangen wir an bei Johannes 4, Vers 22. Wahre Anbetung. Johannes Kapitel 4, Vers 22. Wir sind noch bei Gewohnheiten und bei Priestertum und jetzt geht es in Anbetung. Und Jesus sagt hier zur Samariterin, Johannes 4, Vers 22, ihr, damit meint er die Samariter, im Gegensatz zu den Juden, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir, die Juden, beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und jeder Deutsche sagt mal Amen. Das Heil ist aus den Juden. Wir schämen uns nicht, darüber zu reden. Die anderen Völker sind auch willkommen und erlöst. Gott sei Dank, auch für Deutsche und für viele andere. Und Vers 23, es kommt aber die Stunde und sie ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Amen. Das ist einer der ganz großen Fundamentallehren unseres Meisters und des großen Königs. Und nebenbei gesagt, Jesus ist der größte Anbeter in diesem Kosmos. Denn er betet auch den Vater an. Denn Jesus sagt, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also er ist in der Dreieinigkeit Gott, aber er betet auch den Vater an. Das ist ein Geheimnis. Das ist nicht für deinen Kopf. Das musst du im Geist sein. Also es ist schon für deinen Kopf, aber wenn du es noch nicht verstehst, dann such die Lösung nicht hier. Such die Lösung im Geist. Und wenn du jetzt fragst, wie geht das? Das ist die Predigt heute. Da kommen wir jetzt zum Kernpunkt. Wir müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Amen. So, 2 Punkte. Geist und Wahrheit. Lass uns anfangen mit Nummer 1. Wahrheit. Was bedeutet es, den Herrn in Wahrheit anzubeten? Ganz praktisch. Einfach ein paar Nuggets für dich. Für viele heute was dabei. Wenn es für dich nicht ist, dann hör einfach zu. Wahrheit bedeutet, ich bin wahrhaftig. Ich bete an ungeheuchelt. Ich bin ehrlich. Wahrhaftigkeit, ungeheuchelt sein, Ehrlichkeit. Sonst kannst du nicht in Wahrheit anbeten. Wenn du Leuten was vormachst, wenn du dir selber was vormachst, wenn du versuchst, Gott was vorzumachen, es wird keine echte Anbetung. Das bedeutet, dass wir ehrlich sind zu uns selber, ehrlich zu Gott. Dass wir umkehren, wenn der Heilige Geist seinen Finger auf Dinge oder Haltungen oder Werke in unserem Leben legt. dass ich das nicht vor mir herschiebe, nicht leugne, nicht wegschiebe, dass ich dem Heiligen Geist nicht widerstehe. Das ist nicht in der Wahrheit. Okay? Dass ich die Überführung des Heiligen Geistes nicht ignoriere, nicht Ersatztheologien finde, um nicht Buße tun zu müssen, nicht Erklärungen finde, Gemeindenwechsel, Abdeckungenwechsel, das sage ich jetzt über apostolische Netzwerke und so weiter, dass ich bleibe auf meinem Platz, auch wenn es unangenehm wird, weil Gott mich mehr in die Wahrheit, oh. Einige von uns, wir beten, Herr, bring mich tiefer in die Anbetung. Und der Heilige Geist bringt aber Dinge ans Licht, die nicht ganz in der Wahrheit sind. Sagst du, dafür habe ich nicht gebetet. Warum ist da jetzt Uneinheit in diesem Team? Warum erzählt mir das? Und bum, bum, bum. Nein, der Herr erhört dein Gebet. Er führt dich tiefer in die Wahrheit. Er bringt Dinge ans Licht, die nicht in der Wahrheit sind. Das bringt dich, wenn du richtig reagierst, tiefer in die Anbetung. Plötzlich ist dein gleiches Opfer mit mehr Feuer gesegnet, mit mehr Salbung. Der Heilige Geist reagiert, is more attracted zu deinem Lobpreis, weil dein Lobpreis mehr in der Wahrheit ist. Alle ihr Männer und Ehemänner, die ihr es werden wollt, einige von, das bringt nichts. Und die Bibel redet davon, dass du wieder Nummer 1 Mann betest, Schakka, ba, 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 und zu Hause. Und dann streitest du zu Hause, laufen mit deiner Frau und kommst in die Gemeinde rein und bist wieder der Nummer 1 Anbeter. Dann tu draußen Buße, komm mit deiner Frau klar und alles, was an dir liegt, weil es liegt ja nicht immer nur an den Männern, liebe Schwestern und Ehefrauen, aber manchmal, ich möchte es einfach sagen, weil ich und das Leiterhaus und ich das sage, sondern weil Paulus das sagt, ihr Männer erhebt beim Gebet heilige Hände an der einen Stelle und an der anderen Stelle sagt, dass wir mit den Frauen als dem schwächeren Geschlecht dementsprechend umgehen sollen, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. Da hängt es jetzt wieder damit zusammen, dass wenn wir nicht ganz in der Wahrheit sind, dann wird der Heilige Geist nicht so auf unser Gebet fallen. Okay? Weiter. Was ist noch nicht in der Wahrheit? Dass wir rebellieren, Anstoß nehmen. Dass wenn wir in die Wahrheit kommen, dann rebellieren wir nicht gegen Gott, wir nehmen nicht Anstoß, wir leugnen Anstoß nicht, wir rechtfertigen Sünde nicht. Das ist der Grund, warum in vielen Gemeinden die Anbetung nicht so richtig tief und boom, weil die Leute viele Gründe haben, weshalb sie ihre Sünde nicht Sünde nennen, sondern vielleicht Gnade oder eine andere Lehre oder die Hölle ist eigentlich nur fiktiv und nicht echt und so weiter. Und es gibt so in unserer Zeit so viel Abweichen von dem ursprünglichen, klaren, simplen, aber ich nenne es mal positiv, einem positiv radikalen Evangelium. Eine Liebe zu Jesus, eine unverfälschte. Und je mehr wir uns davon entfernen, desto weniger sind wir in der Wahrheit und desto weniger werden wir anbeten können. Unreinheit, Weltlichkeit nicht verharmlosen, das gehört dazu. Befleckung erkennen, zugeben und sich reinigen. Freunde, einige von uns müssen hier lernen. Das ist Level 2. Du bist grundsätzlich nicht willig und auch nicht bereit, in Sünde zu leben und du weißt das. Aber wir leben, wir gehen 5, 6 Tage diese Woche durch die Welt und dann beflecken uns Dinge. Du hörst Dinge, die du nicht hören wolltest. Du siehst Dinge, die du am Anfang nicht sehen wolltest und schaust trotzdem hin. Oder du ärgerst dich über Sachen. Oder du bist einfach sauer. Oder du bist einfach müde. Oder du schläfst 3 Tage im Gebet. Und danach kannst du dem Feind nicht mehr widerstehen, weil du einfach nur müde bist. Aber du hast die Chance verpasst, stark zu werden. Wir müssen uns reinigen von Befleckung der Welt. Für einige von uns, Musiker, für einige von euch Betern, Flaggentänzern, die ihr vorne hier tanzt. Das ist alles unser Opfer. Das ist gut. Aber wir müssen uns reinigen. Damit das Opfer wirklich Feuer fängt und der Heilige Geist darauf reagiert. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nur mal als Referenz noch mal auf die Predigt vor einigen Monaten hinweisen und noch mal Psalm 24 lesen. Psalm 24, Vers 3, da gibt es eine ganze Predigt. Ich glaube, es hieß das Protokoll Zion oder sowas. Wenn du das hast und einer von euch schnell online nachschaut, also nicht hier im Raum, dann kannst du den Link verlinken da noch. Ich glaube, es war Ende letzten Jahres irgendwann, November oder so. Und Psalm 24, Vers 3, das war der Hauptbibelstelle damals. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. der seine Seele nicht auf, und jetzt steht bei dir vielleicht Falsches, aber das wörtliche Begriff heißt Nichtiges, richtet und nicht schwört zum Betrug. Vers 4, der unschuldige Hände ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Nichtiges richtet. Das heißt, der darf hinaufsteigen. Der Berg des Herrn ist Zion. Der Berg des Herrn ist das Bild für perfekte Anbetung, für den Ort, wo Gott sich manifestiert, für den Ort der Herrlichkeit, der Shekinah Glory, der Ort der Bundeslade, der Ort der Herrschaft, der Ort des Königs, des wiederkehrenden Königs, der Ort Zion, prophetische Weissagung. Von Zion wird ausgehend Weisung in alle Nationen. Selbst der Ausgang für Evangelisation. Über Zion könnte man so lange reden. Komm mal, Marina. Der Heilige Geist möchte uns aber zeigen, wer darf hinaufsteigen auf Zion, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Das heißt, du kommst hier rein und du möchtest lernen, spontan anzubeten. Und du wartest vielleicht bei diesem Thema jetzt schon seit einer halben Stunde, wann kommen endlich die praktischen Sachen? Ich möchte lernen, wie man singt, wie man tanzt, wie man. Das ist Voraussetzung, dass wir ein reines Herz haben. Und die Seele nicht auf Nichtiges richten. Du brauchst nicht 5 kleine Puppies als Hunde, außer du bist ein Hundezüchter. Oder Katzen. Oder Autos. Oder 23 Paar Schuhe. Oder ich sage jetzt nicht, wenn das für dich eine Ausnahme gibt. Pass mal auf, ich rede von Sachen, die für die Ewigkeit vielleicht keine Sünde sind, aber die irgendwann uns die Zeit, die Kraft, es ist Nichtigkeit im Vergleich zur Ewigkeit. Ja, wir freuen uns auch über unsere kleine Katze. Aber wenn die Katze abhält vom Gebet, dann muss sie draußen warten. Manchmal schläft sie und manchmal kommt sie zur Seelsorge und ist eine Therapiekatze. Das ist ohne Witz. Aber manchmal stört die. Da muss sie halt in der Zwischenzeit auf der anderen Seite warten. Oder sie geht raus oder was. Du musst die Umstände unterordnen. Wenn ein Auto so viel Service braucht, weil es ein alter Oldtimer ist, und ich rede jetzt nicht von einer bestimmten Person, ich habe es selber schon, alle möglichen, sagt, okay, dann, das ist nicht für die Ewigkeit nicht sinnvoll, pflege nicht irgendeinen Gegenstand, einen Kunstgegenstand, ein Auto, ein Hobby, pflege nicht dauerhaft das, sondern pflege das Reich Gottes. Dann, versteht ihr, was ich meine? Und du kannst natürlich in gewissem Sinn auch Dinge tun, aber die Seele nicht darauf richten. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst eure Autos oder Oldtimer verkaufen, aber du musst deine Zeit managen können. Okay? Reines Herz. Okay, das ist alles, was ich heute zum Begriff Wahrheit sagen möchte. Als nächster kommt der Punkt im Geist. Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt wird es wirklich spannend. Weil echte Anbetung muss im Geist sein. Anbetung im Natürlichen, im menschlichen Verstand, das ist keine Anbetung im Geist. Wir können uns nur reinigen, also ich möchte es nur mal sagen, Vergebung empfangen, Kreuz, Blut und zu Jesus, das passiert nur durch Jesus, aber um das zu empfangen, muss ich im Geist sein. Seid ihr noch da? Geht es euch zu schnell? Ja, aber ich muss trotzdem fertig werden. Kannst du nochmal anhören. Wenn wir im Fleisch wandeln, haben wir nicht Zugang zu den vollen Verheißungen. Pass auf, was ich damit meine ist, in Christus haben wir Zugang zu allem. Es ist Gnade, es ist allein Christus. Allein durch Gnade, allein durch Christus, allein das Wort, die Säulen der Reformation. Amen. Aber wie kannst du denn in Christus sein, wenn du im Fleisch wandelst, dann hindert dich dein Fleisch, dass du praktisch die vollen Verheißungen in diesem Moment manifestieren kannst, weil das Fleisch kann Gott nicht gefallen. Die Bibel sagt, der Geist und der Fleisch sind in Feindschaft gegenüber. Wenn wir also im Fleisch wandeln, das ist unser altes Wesen, das ist unsere alte Herzenshaltung, dann sind wir in Feindschaft Gott gegenüber und Gott widersteht uns. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, diejenigen, die unabhängig von Gott, die denken, oh, ich kann das, ich habe das, ich bin gesegnet, erzähl mir nicht, wie ich anbeten soll, alles gut, alles gut, alles gut. Und dann betest du, aber es ist so wie vor 8 Monaten. Es trifft nicht die Kern der Sache. Und dann kann es sein, dass du an diesem Tag nicht einfach im Geist bist, im Geist betest, im Geist wandelst, im Geist anbetest, sondern du bist teilweise im Fleisch. Und dann küsst dich der Himmel nicht. aber deinen Nachbarn vielleicht schon. Und dann wirf Gott nichts vor. Gott hat keine Lieblinge. Außer diejenigen, die ihm, die seinen Liebesruf erwidern. Sagst du, aber Jesus hatte doch Johannes geliebt und die drei, Petrus, Johannes, Jakobus, hat er auch besonders geschult und so weiter. Das stimmt. Das waren die Leute, die mit einer ganz besonderen Herzenshaltung seinen Ruf erwidert haben. Das war nicht so, dass die, alle anderen konnten niemals so sein wie Johannes. Konnten niemals so nah sitzen wie Johannes. Nein, Johannes hat ihm ein ganz besonderes Herz entgegengebracht. Und er war da nicht stolz. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Gott widersteht den Stolzen, Demütigen schenkt der Gnade. Das ist im Jakobusbrief, ich glaube Kapitel 4, Vers 11 oder irgend sowas. Aber es ist auf jeden Fall im Jakobusbrief und es ist mehrfach in der Bibel. Die Demütigen sind abhängig von Gott. Jakobus 4, Vers 7, danke. Wir brauchen das Loslösen, das Herauskommen aus dem Fleisch, um wahrhaftig seine Gegenwart zu erleben. Amen. Und jetzt kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück. Wir brauchen das regelmäßig. Als Gewohnheit. Nicht nur als tolles Teaching. Heute bin ich ermutigt. Die nächsten drei Tage bete ich, dass ich nicht zu viel Fleisch wandle. Amen. Aber als Gewohnheit. Als Lebensstil. Fleisch und Geist unterscheiden können. Täglich, bei jedem Lobpreis, bei jeder Anbetung. Es sollte eine Gewohnheit werden, das Fleisch hinter uns zu lassen. Verstehst du das? Und jetzt möchte ich was sagen, das ist wichtig für uns. Eine Gemeinde ist nur dann stark und stabil und in der Bestimmung Gottes, wenn sie regelmäßig kollektiv im Geist ist. Kollektiv bedeutet in einer großen Menge zusammen. Eine Gemeinde ist nur dann stark, fest und stabil und kommt in die Bestimmung Gottes, wenn sie regelmäßig kollektiv im Geist wandelt. Deshalb sind unsere Anbetungszeiten wichtig, unsere Gebetszeiten. Du findest keine Erweckung, wo Gemeinden nicht kollektiv ins Gebet gehen. Und nicht nur religiöses Gebet, sondern Gebet im Geist. Anbetung im Geist. Deshalb thematisieren wir dieses Thema. Deshalb ist spontane Anbetung, wahrscheinlich gibt es noch einen dritten Teil, aber das ist gut. Der Teufel hasst diese Botschaft. Ich habe heute schon wieder gemerkt, wie der Feind sich daran stört, dass diese Sache schon wieder thematisiert wird. Und ich sagte, wir hauen nochmal drauf und nochmal. Und das Ding wird durchbrechen. Das ist Same über Same über Same in die Herzen von uns als Gemeinde, um zu lernen, wie wir Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen. Und eins kann ich dir sagen, wenn der Feind etwas so attackiert, dann deshalb, weil Power darin ist. Weil ein Geheimnis Gottes darin liegt. Weil für die Gemeinde Stärke darin liegt. Come on, Samuel. Amen. Halleluja. Regelmäßig, kollektiv im Geist. Deshalb kommst du auch oder bist online am Mittwoch dabei. Ihr, die ihr nicht herreisen könnt extra, ihr seid Mittwoch voll im Willen Gottes, wenn ihr online dabei seid. Diejenigen, die in Reichweite seid, bete wirklich, wann du dabei sein kannst und wann du zu Hause sitzt. Weil kollektive Salbung entwickelt sich, wenn wir gemeinsam Gott suchen. Kollektive Salbung ist das Gegenteil von Individualismus. Amen. Weil das bedeutet nicht alle, wir sind alle vielfältig, jeder tut, was er will und am Ende kommt, Vielfalt der Welt ist durcheinander. Kollektive Salbung im Reich Gottes bedeutet, dass alle von unterschiedlichen Orten in einen Strom wie einen Fluss zusammenbringen. Many rivers, many streams, one big river. Ja, da gibt's einen Liedtext. Amen. Okay, nochmal, wir müssen aus dem Fleisch in das Geist kommen. So, wenn du hier reinkommst und du hast so richtig einen schlechten Tag, ich will heute überhaupt nicht mehr. Dann bringst du einen geistlichen Rucksack mit, den andere vielleicht erstmal wegbeten müssen. Für die kollektive Salbung. Jetzt ist das keine Verdammnis. Weil jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Und Gott in seiner Weisheit hat geplant in einer starken Gemeinde, dass Leute da sind, die andere tragen. Aber wenn Leute nicht nur schwach sind, sondern ungehorsam auf Dauer. Das heißt, sie wollen nicht wachsen, sie tun nicht die Dinge, die notwendig sind, um selber zu wachsen, dann werden sie für andere eine Belastung auf Dauer. Und das ist nicht der Wille Gottes, meine Freunde. Der Herr möchte, dass du aus dem Kindesstadium, aus dem Windelstadium herauswächst, aus dem Kleinkindstadium, dass du irgendwann einmal deine Sachen selber trägst. Ich rede geistlich, dass du irgendwann einmal die einzelnen Kämpfe selber durch, dass du stark wirst. Und wie wirst du stark? Indem du im Geist wandelst, in der Anbetung. Wir haben das letztes Mal gesagt, sage ich heute nicht nochmal, Epheser 5, ich glaube es ist Kapitel 18, werdet voll des Geistes, indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern redet und in eurem Herzen singt und spielt. Kreative, das spontane Anbetung. Diese Aufgabe und diesen Auftrag hat jeder. Und wenn du nicht wächst in diesem Bereich, dann bist du in 1, 2, 3 Jahren für andere eher eine leichte Bremse als ein Wachstumsfaktor, weil du könntest in 2 Jahren auf jeden Fall weiter sein. Also wenn du nichts machst, stimmt das? So, und jetzt kommen wir nochmal zur spontanen Anbetung zurück. Warum wir so viel spontan, wir haben ja vorhin, die praktische Seite haben wir vorhin am Ende des Lobpreises teilweise schon gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Wenn du das nicht genau weißt, dann spul nochmal zurück an dem Dienstag in dem Livestream. Ich glaube, es war circa 7.45 Uhr jetzt, also quasi für dich, ungefähr 75 Minuten vom Start des Livestreams und dann 15, 20 Minuten. Und dann würdest du finden, wo wir frei angebetet haben. Und das ist nicht so für jeden, das flutscht noch nicht so. Und das ist auch eine Herausforderung. Die letzten Minuten nochmal, komm an. Viele von euch, ihr schwimmt noch ein bisschen innerlich so unsicher. Was mache ich denn in dieser freien Anbetungszeit? Stimmt's? Das ist genau der Punkt, weshalb wir frei machen. Weil wenn du einen Liedtext hättest und A, B, C, D, hängst du dich einfach dran und du machst einfach den Plan runter. Aber Gott möchte dich zum Wachsen bringen, zur Eigenständigkeit, einen Ausdruck, deinen Sound hören. Deshalb habe ich heute mehrfach gesagt, als wir angebetet haben, bring deinen Sound. Und du wirst es noch öfter hören. Egal, ob der jetzt falsch oder richtig ist, wenn du nicht super laut bist, dass du 20 Leute rausbringst, dann mach dich halt so, mach dich in der Lautstärke, dass du wie die anderen, wenn die anderen gut anbeten, dann bleib in der Lautstärke. Wenn da keiner um dich herum betet, dann sing. Sing ruhig falsch, dann wachen die wenigstens auf, ja. Also irgendeiner muss ja den ersten Schritt machen. David ging auch als erster Goliath entgegen. Und als der erste gefallen ist, dann sind sie alle gekommen, alle 100.000. Ja, yeah. Den Kriegsjubel, den hättest du mal hören sollen als da. Ich bin schon wieder im falschen Predigt hier. Holy Ghost, das ist die richtige Predigt, weil David hat das Ding angefangen. Und einige von euch, wir müssen lernen, dass du bist vielleicht ein Pionier in spontaner Anbetung, weil irgendein Sound aus euch singt wie keiner sonst. Ja, wenn du die Leute, wenn es im Geist ist, ist es nicht falsch. Wenn es im Geist ist, dann ist es im Geist. Wisst ihr, einige von euch, ihr wartet oder ihr versucht, die richtigen Töne zu finden, die den geistlichen Lobpreis freisetzen. Während du aber noch nicht im Geist bist, da kannst du singen, es klappt nicht. Deshalb kommen wir jetzt, ja, ich brauche noch einen dritten Teil, Bianca. Die praktischen Schritte, wie die spontane Anbetung wirklich zustande kommt. Der erste ist Zungengebet. Wir müssen erstmal im Geist hineinkommen. Sonst brauchen wir von Harmonien und Rhythmik und von Tonalität und von diesen und jenen gar nicht groß drüber reden, weil dann kommen dann die Supermusiker und sagen, erklär mir, wie geht das? Und dann spielen wir das Gleiche und es ist nicht gesalbt. Weil der Schlüssel liegt nicht im Sound alleine, der Schlüssel liegt nicht in der Tonfolge, sondern in der Position des Geistes. Deshalb gibt es Leute, die sind Supermusiker und am Anfang waren sie echt gesalbt und 5 Jahre später haben sie einen Grammy und füllen die Stadien und die haben irgendwie 1 Million mehr CDs oder was auch immer verkauft oder Downloads, aber du denkst, die erste Salbung ist nicht mehr da. Weil es kommt nicht auf die Fähigkeit und auf die Prinzip, es kommt daran, dass du jedes Mal im Geist bist. Im Geist kannst du nicht mieten. Du kannst nicht euch, Heiliger Geist, ich habe einmal durch, das behalte ich für die nächsten 5 Jahre. Nein, du musst jede Woche neu in den Geist kommen. Und da hat der Herr uns ein Tool gegeben, das Zungengebet. Das Zungengebet. Ich möchte euch für euch, die online dabei sind, auch viele in diesem Raum, ich möchte, dass du weißt, dass viele Leute, wir sind unter 100 Mann hier, im Gottesdienst am Sonntag. Aber eine große Anzahl von Leuten hat an diesem Tag schon mindestens eine halbe Stunde gebetet und viele zusätzlich noch, weil wir beten ja mit den Mitarbeitern, wir beten mit dem Lobpreisteam, wir beten für Einzelne, plus dazu haben viele noch eine halbe Stunde in Zungen gebetet. Vielleicht jetzt nicht die Hälfte, aber es sind viele. Die Leute kommen ganz anders hier rein. Weil wenn ich nicht bete, dann willst du meinen Lobpreis auch nicht hören. Das weißt du zwar nicht, aber ich glaube mir, du willst es dann nicht mehr hören. Weil dich nervt irgendwas, weil es dann irgendwann im Fleisch ist. Und man ist, und Fleisch und Geist ist nicht schwarz-weiß. Licht aus, Licht an. Das ist nicht so, das sind Übergangsformen. Du teilweise bist im Geist, teilweise noch im Fleisch. Und wenn wir, wenn dein Lobpreis noch nicht durchtrifft, dann kann sein, dass wir kollektiv noch nicht im Geist sind oder dass du alleine noch nicht richtig durchgebrochen bist. Und dann möchte Gott deinen Sound des Gebets hören. Dein Zungengebet reinigt dein eigenes Gefäß. Dein Zungengebet trägt dazu bei, dass dein Fokus auf Jesus kommt. Und wenn dir ein Song kommt und du sagst, ja, ich kann das nicht gut singen. Und ich habe schon Leute da gehabt, die haben gesagt, ich kann nicht gut Englisch, der Lobpreis, ich kann nicht viel damit anfangen. Bet in Zungen. Sing in Deutsch. Sing frei. Du hast so viele Möglichkeiten. Die Leute, die kritisieren dich nicht dafür. Sei froh, dass du in der Gemeinde bist, wo es nicht kritisiert dafür wirst, wenn du mitten im Lobpreis in Zungen redest. Musst du nicht so laut reden, dass der Neue, der gerade irgendwie, und neben dir sitzt ein Gast neu, muss ein bisschen, der Heilige Geist sagt dir, oder wenn du jetzt gerade wirklich Durchbruch brauchst, dann setz dich halt darüber. Da musst du auch ein bisschen sensibel sein. Aber im Normalfall, und für diejenigen, die Gemeinden, die in Zungen beten, sowieso, das ist alles nicht. Wir haben noch nie einen ungläubigen Gast gehabt, und wir haben viele ungläubige Gäste, der gegangen ist und gesagt hat, ihr spinnt alle, weil ihr redet in diesen Zungen. Noch nie. Wir haben Leute gehabt, die haben überlegt, die haben das interessant gefunden. Nicht jeder ist nur positiv, aber wir haben noch nie Leute gehabt, die das kritisiert haben, die aus der Welt waren. Wir hatten eine ganze Reihe von wiedergeborenen Christen, die hier reingekommen sind. So kannst du Gottesdienst machen, so kann man nicht beten, da laufen die Ungläubigen alle davon. Sag, bei uns nicht. Die Christen laufen manche davon. Ja, weil die religiös sind manche. Aber wir sind nicht hier, um Religion zu lernen, sondern Jesus zu begegnen. Zungengebet bringt uns aus dem Fleisch in das Geist. Deine Müdigkeit ist kein Zufall, wenn du anbeten willst. Und wenn du 21 Tage hinterlang nur müde bist, dann überleg mal, ob du genügend schläfst oder deinen Job oder so. Aber manchmal kann es auch eine geistliche Belastung sein. Zungengebet macht wach und nicht müde. Wenn es im Geist ist. Es gibt auch Leute, die mit der Wahrheit Probleme haben und dann einfach so ein 3 Monate und der Heilige Geist sagt, okay, mach mal langsam. Bring die Sache in Ordnung. Und so. Und dann baust du dich nicht auf. Du wirst mit der Zeit religiös. Ja, also ich könnte heute 3 Predigten in einmal halten. Pass mal auf, Leute sagen, wir müssen leise werden, um die Stimme Gottes zu hören. Warum seid ihr immer so laut oder in Zunge? Kann man doch Gott nicht hören. Sag mal, ist dein Gott wirklich so winzig? Du hörst mit dem Geist Gott und nicht mit diesen Ohren. Also selten. Ich kann auf jeden Fall in Zungen reden und der Heilige Geist spricht zu mir. Was hat denn das damit zu tun? Der Heilige Geist kann doch zu meinem Geist reden. Aber es zeigt, dass die Leute, wenn die Zungen beten, überhaupt nicht mit Jesus beschäftigt sind. Rabababa, Heiliger Geist, ich kann nicht hören. Baba. Ja, das, vielleicht redest du aus deinem Verstand. Du kannst in Zungen beten für das Thema und im Geist, das ist jetzt für die Fortgeschrittenen. Wenn du mit deinen Gedanken nicht genau weißt, was du machen sollst, während du in Zungen betest, dann bete mit deinen Gedanken in Deutsch. Okay, nächstes Mal. Zungengebet. Zungengebet ist die Einführung. Und dann lernst du mehr und mehr in den Geist zu kommen. Das nächste ist dann der Übergang von Zungengebet in Zungengesang. Aber wir brauchen Entschlossenheit beim Zungengebet dran zu bleiben. Deshalb haben wir vorhin auch länger gebetet und wir haben dann in Zungen gesungen. Du hättest auch die Freiheit gehabt, in Zungen zu beten. Wenn du sagst, ich kann überhaupt nicht singen, mein Ton klingt. Und du sagst, ich kann mich nicht hören, ich will das nicht, das ist alles schlimm, ich kann nicht anbeten. Dann bete in Zungen. Bete einfach in Zungen. Und dann such diesen einen Ton. Ja, okay? Ich glaube, ich schon weg jetzt. Oder läuft er noch? Und dann betet dein Zungengebet auf diesem einen Ton. Bist du schon dabei? Einfach in Bewegung kommen. Ah, die Zeit ist heute. Deiner um? Und da müssen wir lernen. Und das wird, viele sind dann, ich bete in Zungen. Du musst lernen, das Nugget gebe ich dir noch, aber wahrscheinlich reden wir das nächste Mal im dritten Teil dann ausführlich drüber. Du musst nicht nur dranbleiben, sondern bei dir selber beobachten, was macht der Fortschritt, während du in Zungen betest. Wenn du um 6 Uhr in Vorgebet reinkommst, wenn du sonst zu Hause betest, bist du nach einer Viertelstunde noch genauso wie am Anfang, dann bleib dran. Ja, ich habe nur eine Viertelstunde Zeit. Ja, dann überleg dir, dass in 3 Tagen deine Viertelstunde Gebete am Morgen geistlicher sind als beim ersten Mal. Beobachte dich oder schau, was macht es, bist du gelöst von unnützen Gedanken, von Haltungen, von Ballast und so weiter. Wie gereinigt ist dein Tempel, du als Priester? Und da sollten wir auch wachsen über die Monate. Und wenn du nur alle 2 Wochen mal eine Viertelstunde Zunge betest, ist kein Wunder, dass das noch nicht richtig freigesetzt ist. Aber wenn du jeden Tag eine Viertelstunde oder länger betest, dann wirst du merken, die ersten 10 Minuten beim ersten Mal ist schwierig. Aber wenn du es 5 oder 10 Mal gemacht hast und wenn du das nicht nur alle Woche machst, sondern jeden Tag oder jeden zweiten Tag, selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist, auch zur Musik dazu, dann wirst du merken, die ersten 5 Minuten gehen immer besser. Seid ihr da? Das ist die Macht der Gewohnheit. Die Macht, das Land einzunehmen. Ich muss es aufhören, aber ich spüre so eine Salbung auf diesem Thema. Freunde, das ist gut für die Gemeinde. Das ist gut für unsere geistliche Gewohnheit. Und du solltest das zu Hause dir selber predigen. Sag mal, Heiliger Geist, wenn du zu Hause kommst, sag, Heiliger Geist, lehre mich das in meinem privaten Gebetszeit. Mach mich voll. Betrifft auch die Musiker. Bitte als Abschluss, alle, wenn du hier 5 Jahre schon als Mitarbeiter dienst, wenn du bist, wenn du zur Gründungsgruppe gehörst dieser Gemeinde, du kannst dich nicht ausruhen. Sag ich, ich bin gesegnet, Rambaka, ba. Und andere hören aber, dass du seit 3 Jahren auf demselben Level bist. Wir müssen alle und wir dürfen alle weiter wachsen. Amen. Lass uns aufstehen. Amen, I'm on fire. Irgendwann machen wir mal so einen Switch und sagen, jetzt haben wir 10 Minuten Pause, alle, die nach Hause gehen müssen, die dürfen jetzt nach Hause gehen und alle, die noch mehr Hunger haben, die dürfen dann hier bleiben. Aber das heute noch nicht. Und ich möchte euch auch ermutigen, die ihr online dabei seid. Es ist eine Zeit wie diese, wo Gott dich genau bei dir zu Hause zubereitet. Diese Predigten sind Schlüssel, auch wenn du keine so eine Gemeinde hast, dass du zu Hause eine Kraftquelle anzapfst, die eine pionierhafte Freisetzung in deiner Stadt und in deiner Straße hervorruft. Amen. Vater, wir danken dir für deine Salbung und ich bitte dich jetzt für augenöffnende, durchbrechende Salbung in dem ganzen Bereich Gebet, Anbetung, Priestertum und aus dem Fleisch in den Geist hineinkommen, was unsere Gewohnheiten des Geistes angeht. Vater, ich bitte dich, dass diese Gemeinde stark ist und stark wird im Geist, indem wir lernen, das Gute zu behalten, das Gute anzuwenden und eine Gewohnheit daraus zu machen. Und wenn du das am Herzen hast, sag einfach, Heiliger Geist, lehre mich, im Geist zu wandeln und dich anzubeten. Come on, wenn du das eine Leidenschaft hast, dann bete nochmal. Dich anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Ich gebe dir alles. Zeig mir, wie es geht, Heiliger Geist. Amen. Be blessed.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info@lighthouse.center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.